Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde im Jahr 1876 in Leeuwarden geboren, im Norden der Niederlande. Damals hieß ich nicht Matahari. Damals war ich Margareta Geertruida Zelle, ein Mädchen aus einer bürgerlichen Familie, das noch nicht ahnte, dass die Welt später einen ganz anderen Namen mit mir verbinden würde. Mein Vater war Hutmacher. Er handelte mit Hüten, lebte gern großzügig und liebte es, Eindruck zu machen. In meiner Kindheit fehlte es mir zunächst an wenig. Ich trug schöne Kleider, besuchte gute Schulen und spürte früh, dass Auftreten Macht haben kann. Wer sich richtig zeigt, wird anders behandelt. Diese Lektion lernte ich, lange bevor ich verstand, wie wichtig sie einmal für mein Überleben werden würde. Ich war ein auffälliges Kind. Nicht nur wegen meines Aussehens, sondern auch wegen meiner Art. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte nicht in einer Ecke verschwinden, nicht brav und leise das Leben führen, das andere für mich vorgesehen hatten. Schon früh merkte ich, dass ich mit Blicken, Haltung und Worten etwas bewirken konnte. Doch die Sicherheit meiner Kindheit hielt nicht lange. Mein Vater verlor sein Vermögen. Was eben noch stabil wirkte, zerbrach. Die Familie stürzte gesellschaftlich ab und plötzlich war vieles, was selbstverständlich gewesen war, verschwunden. Geld, Ansehen, Ordnung. Alles wurde unsicher. Dann trennten sich meine Eltern. Für ein junges Mädchen war das mehr als ein Familienproblem. Es war ein Bruch in der Welt, die ich kannte. Ich wurde aus meiner vertrauten Umgebung gerissen und musste lernen, mich anzupassen. Kurz darauf starb meine Mutter. Ich war noch jung, aber alt genug, um zu verstehen, dass niemand kommen würde, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Von da an war mein Leben von Wechseln geprägt. Ich lebte bei Verwandten, kam in andere Städte, andere Häuser, andere Regeln. Überall musste ich neu herausfinden, wie ich mich verhalten musste, um nicht unterzugehen. Ich lernte schnell. Ich lernte, freundlich zu sein, wenn es nützlich war. Stolz zu wirken, auch wenn ich unsicher war. Und ich lernte, dass eine Frau ohne Geld und ohne Schutz sehr wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben hat. Diese Erkenntnis war bitter. Trotzdem gab sie mir etwas. Einen Willen, nicht abhängig zu bleiben. Ich wollte ein anderes Leben. Ein Leben mit Glanz, Bewegung und Freiheit. Ich wollte nicht einfach heiraten, verschwinden und vergessen werden. In Leeuwarden war ich bekannt als das Mädchen mit dunklen Augen, mit einem gewissen Stolz und einer Art, die nicht recht zu den Erwartungen passte. Man wollte Mädchen bescheiden, angepasst und dankbar sehen. Ich aber spürte früh, dass Bescheidenheit selten Türen öffnet. Vielleicht begann dort mein späteres Spiel mit Rollen. Ich begriff, dass Menschen nicht nur sehen, was wahr ist. Sie sehen, was man ihnen zeigt. Ein Kleid, ein Blick, ein Schweigen im richtigen Moment. All das konnte eine Geschichte erzählen, noch bevor ein Wort gesprochen war. Noch war ich nicht Matahari. Noch war ich nur Margareta. Ein junges Mädchen mit Verlusten, Träumen und einer wachsenden Unruhe in sich. Aber in mir begann bereits etwas zu entstehen. Die Fähigkeit, mich neu zu erfinden. Und genau diese Fähigkeit sollte mich später erst auf die Bühnen Europas bringen. Und dann in einen Krieg, aus dem ich nicht mehr entkommen würde. Ich war jung, unruhig und wollte weg. Nach den Brüchen meiner Kindheit suchte ich nach einem Ausweg. Ich wollte ein Leben, das größer war als die engen Räume, in denen andere über mich entschieden. Ich wollte nicht warten, bis jemand mir einen Platz zuwies. Ich wollte selbst bestimmen, wohin ich gehe. Dann sah ich eine Anzeige. Ein Offizier suchte eine Frau. Sein Name war Rudolf MacLeod. Er war deutlich älter als ich, ein Hauptmann der niederländischen Kolonialarmee, stationiert in Niederländisch-Indien. Für viele hätte das abschreckend gewirkt. Für mich klang es nach Flucht, nach Ferne, nach einem neuen Anfang. Ich schrieb ihm. Bald trafen wir uns. Er war erfahren, weltgewandt und kam aus einer Welt, die mir fremd und faszinierend erschien. Ich sah in ihm nicht nur einen Mann, ich sah ein Tor in ein anderes Leben. Im Jahr 1895 heiratete ich Rudolf MacLeod. Ich war noch sehr jung, zu jung, um wirklich zu verstehen, worauf ich mich einließ. Doch ich wollte fort, und diese Ehe versprach genau das. Bald reisten wir nach Niederländisch-Indien, in das heutige Indonesien. Für mich war es wie der Eintritt in eine andere Wirklichkeit. Java war anders als alles, was ich kannte. Die Hitze, die Farben, die Gerüche, die Musik, die Bewegungen der Tänzerinnen, alles wirkte intensiver. Ich war weit entfernt von Leeuwarden, weit entfernt von den Erwartungen meiner alten Welt. Zum ersten Mal glaubte ich, mich wirklich neu erfinden zu können. Doch die Ehe wurde schnell schwierig. Rudolf war eifersüchtig, launisch und oft brutal. Das Leben an seiner Seite war kein Märchen. Hinter der Fassade des Offiziers und der kolonialen Gesellschaft lagen Kontrolle, Alkohol, Demütigungen und Gewalt. Ich hatte geglaubt, Sjeste durch die Ehe Freiheit zu finden. Stattdessen geriet ich in eine neue Abhängigkeit. Trotzdem beobachtete ich alles. Ich sah die Tänze, die Rituale, die Kleidung, die Gesten. Ich hörte Musik, die anders war als alles, was ich aus Europa kannte. Besonders die javanische Kultur hinterließ Spuren in mir. Ich nahm Eindrücke auf, Formen, Bewegungen, Zeichen. Vieles verstand ich damals nur oberflächlich, aber es blieb in meinem Gedächtnis. Später würde ich daraus eine Rolle erschaffen, eine Legende. In dieser Zeit bekam ich auch Kinder. Doch selbst das brachte keine Ruhe. Unsere Familie wurde von Krankheit und Tragödie getroffen. Mein Sohn starb unter bis heute schmerzhaften Umständen. Dieser Verlust zerriss etwas in mir. Es war ein Schmerz, der nicht verschwand. Meine Ehe zerbrach weiter. Ich erkannte immer deutlicher, dass ich nicht für dieses Leben gemacht war. Nicht für einen Mann, der mich besitzen wollte. Nicht für eine Gesellschaft, die Frauen schmückte und zugleich einsperrte. Ich hatte zu viel gesehen, zu viel verloren und zu viel ertragen. Als ich schließlich nach Europa zurückkehrte, war ich nicht mehr dieselbe Frau. Ich hatte mein altes Leben verlassen, aber noch kein neues gefunden. Ich hatte Ehe, Kolonie, Mutterschaft und Verlust erlebt. Und ich hatte gelernt, dass Überleben manchmal bedeutet, eine andere Person zu werden. Noch hieß ich Margareta MacLeod. Doch in mir begann bereits die Frau zu entstehen, die später ganz Europa täuschen, faszinieren und erschrecken würde. Mata Hari. Als ich nach Europa zurückkehrte, hatte ich vieles verloren. Meine Ehe war gescheitert. Mein Sohn war tot. Meine Tochter blieb Teil meines Lebens. Aber auch sie wurde zum Gegenstand von Streit, Schmerz und Kontrolle. Ich war keine junge Frau mehr, die voller Hoffnung in eine fremde Welt aufbrach. Ich war gezeichnet. Und ich war allein. Die Rückkehr nach Europa war kein Triumph. Sie war ein Absturz. Ich hatte keinen sicheren Platz, kein stabiles Einkommen und keinen Mann mehr, der mir gesellschaftlich Schutz bot. Für eine Frau in meiner Lage war das gefährlich. Die Welt verlangte von Frauen Anstand, Zurückhaltung und Abhängigkeit. Aber genau diese Dinge hatten mich nicht gerettet. Also musste ich etwas anderes werden. Ich ging nach Paris. Paris war damals mehr als eine Stadt. Es war Bühne, Versprechen und Falle zugleich. Hier konnte man berühmt werden, aber auch verschwinden. Künstler, Tänzerinnen, Schriftsteller, Abenteurer und Betrüger bewegten sich durch dieselben Straßen. Jeder suchte etwas. Geld, Liebe, Anerkennung oder einen neuen Namen. Ich suchte alles davon. Zunächst war mein Leben hart. Ich hatte wenig Geld und wenige Möglichkeiten. Ich versuchte als Modell zu arbeiten, suchte Kontakte, nahm an kleinen Auftritten teil und bewegte mich in Kreisen, in denen Schönheit oft mehr zählte als Herkunft. Ich verstand schnell, dass meine Vergangenheit mir nicht helfen würde. Margareta MacLeod, geschiedene Frau mit gescheiterter Ehe, war keine Geschichte, die Türen öffnete. Sie klang nach Armut, Streit und Verlust. Also begann ich, sie hinter mir zu lassen. Ich beobachtete Paris genau. Die Menschen wollten nicht die Wahrheit. Sie wollten Faszination. Sie wollten Exotik, Geheimnis, eine Geschichte, die sie aus ihrem gewöhnlichen Leben herausriss. Europa träumte damals von fernen Ländern, von Tempeln, Schleiern, Tänzen und angeblich uralten Ritualen. Ich hatte in Java genug gesehen, um daraus etwas zu formen. Nicht die ganze Wahrheit. Aber eine Wahrheit, die wirken konnte. Ich begann, mich neu zu erzählen. Ich war nicht länger nur eine niederländische Frau mit einer schweren Vergangenheit. Ich wurde geheimnisvoller, fremder, interessanter. Ich sprach von Asien, von Tempeltänzen, von spirituellen Bewegungen und verborgenen Bedeutungen. Und die Menschen hörten zu. Sie wollten glauben. Ich lernte, dass eine gute Geschichte stärker sein kann als ein Lebenslauf. Wenn man sie überzeugend genug erzählt, fragen die wenigsten nach Beweisen. Sie schauen, staunen und füllen die Lücken selbst. Aus dieser Erkenntnis entstand langsam meine neue Identität. Ich suchte einen Namen, der nicht nach Europa klang. Nicht nach Niederlanden, nicht nach Scheidung, nicht nach Verlust. Ich brauchte einen Namen, der wie ein Versprechen wirkte. Mata Hari, Auge des Tages. So wurde aus Margareta eine Figur, eine Erscheinung. Eine Frau, die angeblich aus einer geheimnisvollen Welt kam und Tänze zeigte, die Europa noch nie gesehen hatte. Ich wusste, dass vieles daran Inszenierung war. Aber ich wusste auch, dass Inszenierung Macht bedeutet. Paris gab mir die Bühne. Und ich war bereit, sie zu betreten. Paris war bereit für eine Geschichte wie meine. Und ich war bereit, sie zu liefern. Ich wusste, dass ich nicht einfach als gewöhnliche Tänzerin auftreten konnte. Davon gab es viele. Junge Frauen, schöne Frauen, talentierte Frauen. Sie alle suchten Applaus, Geld und Aufmerksamkeit. Wenn ich überleben wollte, musste ich mehr sein als eine von ihnen. Ich musste ein Geheimnis werden. Also erschuf ich Mata Hari. Ich erzählte, ich sei in einem Tempel erzogen worden. Ich sprach von heiligen Tänzen, von alten Ritualen und von einer Welt, die Europa nicht kannte. Vieles davon war erfunden, überhöht oder vermischt mit Eindrücken aus meiner Zeit auf Java. Aber es funktionierte. Die Menschen wollten nicht prüfen. Sie wollten staunen. Meine Auftritte waren anders als das, was man gewohnt war. Ich tanzte nicht wie eine klassische Ballerina. Ich bewegte mich langsam, kontrolliert, geheimnisvoll. Ich nutzte Schleier, Schmuck, Licht und Gesten. Jeder Blick, jede Bewegung, jedes Innehalten war Teil der Wirkung. Ich wusste, dass mein Körper Aufmerksamkeit erzeugte. Aber ich verstand auch, dass reine Nacktheit nicht genügt. Entscheidend war die Geschichte darum herum. Ich gab den Menschen nicht nur einen Tanz. Ich gab ihnen das Gefühl, Zeugen von etwas Verbotenem und Heiligem zu sein. Das machte mich berühmt. Im Jahr 1905 trat ich in Paris vor einem ausgewählten Publikum auf. Der Erfolg war groß. Plötzlich sprach man über mich. Zeitungen beschrieben mich als exotische Tänzerin, als geheimnisvolle Schönheit, als Frau aus einer anderen Welt. Genau das wollte ich. Ich wurde eingeladen, bewundert, diskutiert. Mein Name verbreitete sich in Paris und bald darüber hinaus. Ich trat in Salons, Theatern und privaten Gesellschaften auf. Reiche Männer, Künstler, Offiziere und Diplomaten wollten mich sehen. Mata Hari wurde zur Sensation. Doch hinter der Bühne blieb ich wachsam. Ich wusste, dass Ruhm zerbrechlich ist. Heute bewundert man dich, morgen vergisst man dich. Also musste ich die Legende pflegen. Ich durfte nicht zu gewöhnlich wirken, nicht zu nahbar, nicht zu ehrlich. Margareta musste verschwinden. Mata Hari musste bleiben. Mit jedem Auftritt wurde die Rolle stärker. Ich sprach anders, kleidete mich anders, bewegte mich anders. Manchmal fragte ich mich selbst, wo die Wahrheit endete und die Erfindung begann. Aber vielleicht war genau das mein Vorteil. Ich hatte gelernt, dass Identität nicht nur das ist, was man ist. Sie ist auch das, was andere in einem sehen wollen. Und Europa wollte in mir ein Rätsel sehen. Also wurde ich eines. Mit meinem Erfolg begann ein Leben, das nach außen wie ein Triumph wirkte. Ich reiste durch Europa, trat in Paris, Berlin, Wien, Mailand und anderen Städten auf. Überall wollte man Mata Hari sehen. Nicht Margareta. Nicht die Frau mit der gescheiterten Ehe und den Verlusten. Sondern die Tänzerin, die wie ein Rätsel erschien. Ich wurde empfangen, bewundert und eingeladen. Meine Auftritte öffneten Türen, die für andere Frauen verschlossen blieben. Ich bewegte mich in Salons, Hotels, Theatern und privaten Gesellschaften. Dort traf ich Männer mit Macht, Offiziere, Diplomaten, Industrielle, Politiker. Männer, die glaubten, die Welt zu verstehen und die doch oft nur sehen wollten, was ich ihnen zeigte. Ich verstand diese Welt schnell. Viele dieser Männer suchten nicht nur Unterhaltung, sie suchten Bestätigung. Sie wollten sich wichtig fühlen, begehrt, besonders. Und ich wusste, wie man ihnen dieses Gefühl gab. Das war keine Naivität. Es war Überleben. Denn mein Ruhm brachte Geld, aber er brachte keine Sicherheit. Eine Tänzerin lebt vom Interesse anderer. Wenn der Applaus verstummt, bleibt wenig. Also baute ich mir ein Netz aus Beziehungen auf. Manche Männer wurden Liebhaber, andere Unterstützer, wieder andere Türenöffner. Ich lebte gut. Teure Kleider, Schmuck, luxuriöse Hotels, Reisen, Pferdewagen, feine Restaurants. Ich zeigte den Reichtum, weil er Teil meiner Rolle war. Mata Hari durfte nicht arm wirken. Sie musste geheimnisvoll, kostbar und unerreichbar erscheinen. Doch dieser Glanz war teuer. Ich gab viel Geld aus, manchmal zu viel. Ich gewöhnte mich an Luxus und Luxus macht abhängig. Wer einmal in den großen Hotels Europas gelebt hat, will nicht zurück in billige Zimmer und Unsicherheit. Also musste die Legende weiter funktionieren. Mit den Jahren änderte sich jedoch die Welt um mich herum. Der Geschmack des Publikums wurde wechselhaft. Neue Tänzerinnen kamen, jüngere Frauen, neue Sensationen, neue Geschichten. Was gestern noch aufregend war, konnte morgen alt wirken. Ich spürte das. Mein Ruhm blieb, aber er wurde schwerer zu halten. Ich war nicht mehr nur Künstlerin. Ich wurde immer stärker zu einer Frau, die zwischen Bühne, Männern und Geld überleben musste. Manche bewunderten mich. Manche verachteten mich. Manche wollten mich besitzen. Ich ließ mich nicht leicht besitzen. Aber ich war auch nicht völlig frei. Meine Kontakte zu Offizieren und Diplomaten wurden mit der Zeit gefährlicher, als ich ahnte. In Friedenszeiten wirkten solche Beziehungen glamourös. Ein Abendessen mit einem hohen Militär, eine Reise, ein Brief, ein Geschenk. All das gehörte zu meiner Welt. Doch Europa veränderte sich. Die Spannungen zwischen den Staaten nahmen zu. Bündnisse, Feindschaften, Misstrauen. Alles wurde dichter. Männer, die früher nur mächtig wirkten, wurden plötzlich Teil eines gefährlichen politischen Spiels. Ich bewegte mich weiterhin zwischen ihnen. Vielleicht glaubte ich, dass meine Rolle mich schützt. Dass ich nur Mata Hari bin, die Tänzerin, die Geliebte, die Frau, über die man spricht. Keine Bedrohung, keine Akteurin. Aber genau darin lag die Gefahr. Denn wer überall Zutritt hat, wird irgendwann für alle Seiten interessant. Und als Europa schließlich in den Krieg stürzte, wurden aus meinen Kontakten keine Vorteile mehr. Sie wurden Verdachtsmomente. Als der Erste Weltkrieg begann, veränderte sich alles. Im Jahr 1914 wurde aus Europa ein Kontinent voller Grenzen, Kontrollen und Verdächtigungen. Staaten, die zuvor höflich miteinander verkehrt hatten, wurden Feinde. Männer, mit denen ich noch kurz zuvor in Hotels, Salons oder Restaurants gesprochen hatte, trugen nun Uniformen auf verschiedenen Seiten des Krieges. Für mich wurde die Lage gefährlich. Ich war Niederländerin und die Niederlande blieben neutral. Das bedeutete, dass ich grundsätzlich reisen konnte, während viele andere eingeschränkt waren. Auf dem Papier war das ein Vorteil. In Wirklichkeit machte es mich verdächtig. Ich bewegte mich weiterhin zwischen Ländern, Städten und Männern. Ich brauchte Geld, Kontakte und Möglichkeiten. Mein Leben war nie einfach geworden, nur weil ich berühmt war. Der Ruhm wurde weniger. Meine Ausgaben blieben hoch. Und mein Name allein garantierte keine Sicherheit mehr. Im Krieg änderte sich auch der Blick auf Frauen wie mich. Was früher als glamourös galt, wurde plötzlich gefährlich. Eine Frau, die Offiziere kannte, mehrere Sprachen sprach, reisen konnte und in Hotels verkehrte, war nicht mehr nur interessant. Sie war verdächtig. Ich spürte dieses Misstrauen. Briefe wurden gelesen, Gespräche wurden beobachtet. Reisen mussten erklärt werden. Menschen, die früher von meinem Geheimnis fasziniert waren, begannen nun zu fragen, ob hinter diesem Geheimnis mehr steckte. Vielleicht machte ich Fehler. Vielleicht unterschätzte ich, wie sehr sich die Welt verändert hatte. Ich war es gewohnt, mit Andeutungen zu spielen, mit Halbwahrheiten, mit Rollen. Aber im Krieg wurden Halbwahrheiten gefährlich. Was auf der Bühne wirkte, konnte vor Behörden tödlich werden. Ich traf weiterhin Männer aus militärischen Kreisen. Einige waren Deutsche, andere Franzosen. Wieder andere gehörten neutralen Ländern an. In Friedenszeiten hätte man darin nur mein altes Leben gesehen. Im Krieg sah man Verbindungen, Möglichkeiten, Geheimnisse. Und Geheimdienste interessieren sich für Menschen, die Türen öffnen können. Ich hatte Zutritt zu Kreisen, die für andere verschlossen blieben. Ich konnte zuhören. Ich konnte reisen. Ich konnte Fragen stellen, ohne sofort bedrohlich zu wirken. Genau das machte mich wertvoll oder gefährlich, je nachdem, wer mich betrachtete. Irgendwann trat man an mich heran. Die Welt der Geheimdienste war nicht so elegant, wie Romane sie später darstellen würden. Sie bestand aus Misstrauen, Geld, Versprechen und Angst. Man fragte nicht immer offen. Man prüfte, lockte, deutete an. Ich war nicht reich genug, um unabhängig zu sein. Und nicht vorsichtig genug, um jede Gefahr zu meiden. So geriet ich langsam in ein Spiel, dessen Regeln ich nicht vollständig verstand. Ich glaubte vielleicht, ich könne wie früher zwischen den Welten tanzen. Ein bisschen Wahrheit hier, ein bisschen Schweigen dort. Ein Name, ein Kontakt, eine Reise. Doch der Krieg verzieh solche Spiele nicht. Was ich als Überleben sah, konnten andere als Verrat deuten. Und bald sollte aus Verdacht eine Anklage werden. Ich wurde nicht an einem einzigen Tag zur Spionin, wenn ich überhaupt eine war. Genau darin liegt bis heute das Problem meiner Geschichte. Manche sahen in mir eine gefährliche Agentin. Andere eine überforderte Frau, die im Krieg zwischen Geheimdiensten, Männern und Geld zerrieben wurde. Vielleicht lag die Wahrheit irgendwo dazwischen. Im Jahr 1916 wurde mein Leben immer enger. Ich brauchte Geld. Mein Ruhm war nicht mehr so stark wie früher. Auftritte waren schwieriger geworden, Reisen gefährlicher. Gleichzeitig wollte ich meinen Lebensstil nicht aufgeben. Ich hatte mich an Hotels, gute Kleidung und ein gewisses Maß an Bewunderung gewöhnt. Dann kamen die Angebote. Die Deutschen sollen mir Geld angeboten haben. Die Franzosen ebenso. Beide Seiten suchten Menschen, die reisen konnten, zuhören konnten, Kontakte hatten. Ich passte in dieses Bild. Ich glaubte vielleicht, ich könne das Spiel kontrollieren. Ein paar Informationen weitergeben. Einige Namen nennen. Nichts Entscheidendes. Nur genug, um Geld zu bekommen und meine Position zu sichern. Vielleicht hielt ich mich für klüger als die Männer, die mich benutzen wollten. Doch Geheimdienste benutzen Menschen besser, als Menschen Geheimdienste benutzen. Ich bewegte mich zwischen falschen Versprechen und echten Gefahren. Je mehr ich redete, desto mehr wurde jedes Wort gegen mich verwendbar. Ein Treffen, ein Brief, ein Geldbetrag. Alles konnte später Bedeutung bekommen. Die französischen Behörden begannen, mich genauer zu beobachten. Für sie wurde ich zur perfekten Verdächtigen. Eine berühmte Frau mit deutschen Kontakten, vielen Liebhabern und unklaren Reisen. In Friedenszeiten hätte man mich vielleicht nur skandalös genannt. Im Krieg nannte man mich gefährlich. Ich versuchte, mich zu erklären. Ich behauptete, Frankreich helfen zu wollen. Ich sprach von Patriotismus, von Kontakten, die ich nutzen könnte. Doch meine Vergangenheit machte alles kompliziert. Zu viele Männer, zu viele Länder. Zu viele Geschichten. Niemand wusste mehr, welche Version von mir wahr war. Vielleicht nicht einmal ich selbst. Aus Mata Hari, der Tänzerin, war eine Figur geworden, die jeder nach seinem eigenen Bedürfnis deutete. Für Zeitungen war ich eine Verführerin, für Männer eine Fantasie, für Geheimdienste ein Werkzeug, für Richter bald eine Gefahr. Und für mich? Ich wollte überleben. Aber im Krieg reicht Überleben manchmal nicht aus. Man braucht eine Seite. Und ich hatte zu lange so gelebt, als könnte ich zwischen allen Seiten stehen. Im Februar 1917 wurde ich in Paris verhaftet. Ich befand mich im Hotel Élysée-Palace, einem Ort, der früher zu meinem Leben aus Luxus, Auftritten und Begegnungen gepasst hätte. Doch an diesem Tag war nichts mehr glamourös. Männer der französischen Behörden kamen, und plötzlich war aus Verdacht Wirklichkeit geworden. Ich wurde abgeführt. Der Vorwurf war schwer: Spionage für Deutschland. In einem Krieg, in dem Frankreich unzählige Tote beklagte, war dieser Vorwurf fast ein Todesurteil. Das Land war erschöpft, wütend und voller Angst. Die Front fraß Menschenleben, Familien verloren Söhne, und die Öffentlichkeit suchte nach Schuldigen. Ich passte in dieses Bild. Eine fremde Frau, eine Tänzerin, eine Geliebte von Offizieren, eine Person mit deutschen Kontakten. Für viele musste man gar nicht mehr beweisen, dass ich schuldig war. Meine Lebensgeschichte wirkte bereits wie ein Beweis. Der Prozess war hart. Man warf mir vor, Informationen weitergegeben und dadurch den Tod tausender Soldaten verursacht zu haben. Diese Zahl machte Eindruck. Sie klang gewaltig, furchtbar, endgültig. Doch die Beweislage war wesentlich unklarer, als die Öffentlichkeit glauben wollte. Vieles beruhte auf Vermutungen, abgefangenen Nachrichten und Deutungen. Ich versuchte, mich zu verteidigen. Ich gab zu, Geld angenommen zu haben. Ich gab zu, Kontakte gehabt zu haben. Aber ich bestritt, eine gefährliche Spionin gewesen zu sein. Ich sah mich nicht als Verräterin. Ich sah mich als Frau, die versucht hatte, in einer gefährlichen Welt zu überleben. Doch das half mir kaum. Vor Gericht ging es nicht nur um Fakten. Es ging auch um Stimmung, um Moral, um Politik, um das Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen. Ich war nicht einfach eine Angeklagte. Ich war ein Symbol. Und Symbole lassen sich leichter verurteilen als Menschen. Meine Vergangenheit wurde gegen mich verwendet. Meine Kleidung, meine Liebhaber, meine Auftritte, meine Reisen. Alles, was mich einst interessant gemacht hatte, wurde nun verdächtig. Mata Hari, die ich erschaffen hatte, um frei zu sein, stand plötzlich wie eine Maske gegen mich. Ich spürte, wie eng der Raum wurde. Die Männer, die über mein Schicksal entschieden, sahen nicht Margareta. Sie sahen eine gefährliche Verführerin. Eine Frau ohne Loyalität. Eine Figur, die perfekt in ihre Vorstellung von Verrat passte. Am Ende zählte kaum noch, wer ich wirklich war. Die Geschichte war bereits geschrieben. Und ich war darin die Schuldige. Nach dem Urteil blieb mir nur noch Zeit. Ich war zum Tod verurteilt worden. Erschießung. Ein Wort, das kalt klingt, fast bürokratisch. Doch dahinter liegt der letzte Atemzug eines Menschen. Die letzte Nacht. Das letzte Licht am Morgen. Ich war 41 Jahre alt. Am 15. Oktober 1917 wurde ich früh geweckt. Der Tag begann nicht dramatisch. Kein Donner, kein Sturm, keine große Szene. Nur ein Morgen in Frankreich, während draußen ein Krieg weiterging, der längst zu viele Leben verschlungen hatte. Ich zog mich an. Ich wollte nicht gebrochen wirken. Nicht vor den Männern, die mich verurteilt hatten. Nicht vor den Soldaten, die gleich auf mich zielen würden. Vielleicht war Stolz das Letzte, was mir geblieben war. Man brachte mich zum Hinrichtungsort bei Vincennes. Es heißt, ich sei ruhig gewesen. Vielleicht war ich das. Vielleicht wirkte ich nur so. Manchmal ist Haltung die letzte Maske, die ein Mensch tragen kann. Ich hatte mein Leben lang Rollen gespielt, aber diese war anders. Diesmal gab es kein Publikum, das applaudieren würde. Nur Soldaten. Ein Erschießungskommando. Man bot mir eine Augenbinde an. Ich soll sie abgelehnt haben. Ob jedes Detail stimmt, das später über meinen Tod erzählt wurde, weiß niemand mehr sicher. Um mich herum entstanden schon damals Legenden. Manche behaupteten, ich hätte gelächelt. Andere, ich hätte den Soldaten einen Kuss zugeworfen. Vielleicht stimmt etwas davon, vielleicht nicht. Aber ich weiß, was die Menschen sehen wollten. Sie wollten nicht einfach eine Frau sterben sehen. Sie wollten Mata Hari sehen. Geheimnisvoll bis zum letzten Moment. Verführerisch, stolz, gefährlich. Selbst im Tod sollte ich noch die Rolle erfüllen, die man mir gegeben hatte? Dann fielen die Schüsse. Mein Leben endete dort. Nicht als Königin der Spione, sondern als Frau, die von ihrer eigenen Legende verschlungen wurde. Nach meinem Tod wurde ich nicht sofort zur Wahrheit zurückgeführt. Im Gegenteil. Die Legende wuchs weiter. Zeitungen, Bücher, Filme und Geschichten machten aus mir immer mehr das, was die Welt sehen wollte. Die gefährliche Verführerin, die Männer verriet und Staaten täuschte. Doch war ich das wirklich? Oder war ich eine bequeme Schuldige? Eine Frau, die in einer Zeit voller Angst, Nationalismus und Krieg zu gut in das Bild passte, das man brauchte? Ich hatte Fehler gemacht. Viele. Ich hatte gelogen, übertrieben, gespielt und mich in gefährliche Kreise begeben. Aber Fehler sind nicht automatisch Verrat. Und Überleben ist nicht automatisch Spionage. Am Ende blieb von mir weniger ein Beweis als ein Bild. Ein Name. Stärker als die Frau dahinter. Ich wollte frei sein. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte nicht vergessen werden. Vielleicht habe ich dafür einen zu hohen Preis bezahlt. Aber vergessen wurde ich nicht. Ich bin keine Spionin. Ich bin Mata Hari. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du noch tiefer in das Leben von Mata Hari eintauchen möchtest, findest du in den Shownotes passende Empfehlungen. Den Film Mata Hari aus dem Jahr 2005 und das Buch Die Spionin von Paulo Coelho.